So, heute kommen wir zu einem König, der in drei Büchern erwähnt wird, und zwar in größerer Ausführung. Also, die anderen Könige werden auch schon häufiger erwähnt von denen, die jetzt im Königebuch kommen, aber Hiskia, der heute dran kommt, der hat diverse seiner Geschichten in Zweiter Könige natürlich, in Zweiter Chronik, was ja normal ist, und bei Jesaja. Also, und alle drei Male so richtig schön ausführlich formuliert. Allein schon daran merkt man, dass es Gott wichtig war, dass das bei uns ankommt. Hiskia ist eben der Sohn von König Ahas. Er regiert in Juda. Und sein Name, im Hebräischen gibt es zwei Varianten, entweder Chizkiyahu oder Jechizkiyahu. Das eine heißt, der Herr ist stark, der andere, also in einem Zustand gewissermaßen, und das andere, der Herr wird stark sein, der Herr wird stark handeln. Weil ich ja immer wieder sage, dass die Könige ein Bild sind für Jesus. Gucken wir mal, was ist bei Jesus? Ja, stimmt. Der ist stark. Der ist der Starke. Der Stärkere, der den Starken austreibt. Wenn wir uns Matthäus 12 zum Beispiel angucken, Jesus treibt einen stummen Dämon aus, was nach Aussage der Pharisäer nur der Messias konnte. Und die haben gesagt, ja, das macht er, weil er mit dem Beelzebul, also mit dem Teufel im Bunde ist. Und Jesus geht auf alles Mögliche ein und sagt dann halt auch, dass der Stärkere den Starken austreibt. Das heißt also, dass nicht er als Diener des Teufels dabei ist, sondern dass er tatsächlich Gott ist, der Stärkere. Also, wenn ihr aufschlagen wollt, 2. Könige 18. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Einmal kurz das Datum. 722 ist das Nordreich in die Verbannung gekommen. Das war im 9. Jahr von Hoschea. Das heißt, wir können jetzt 6 Jahre zurückrechnen. Müssen aufpassen. Wir müssen ja quasi aufwärts rechnen. 728 vor Christus. Also er war schon ziemlich lang dran. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Avi, eine Tochter Sechajas. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Wunderbare Formulierung. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Ganz wie sein Vater David. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Bei allen anderen Königen hieß das, aber er machte das nicht. Das haben wir jetzt aber bei Hiskia. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Also erst einmal das allererste. Er entfernte die Höhen. Also von Rehabeam an, vielleicht sogar schon vorher, aber bei Rehabeam kommt es auf alle Fälle vor. Ab da hat das Volk angefangen, auf den Höhen zu opfern. Also alle möglichen Hügel und so weiter, weil man immer gesagt hat, ja, warum sollen wir so weit bis nach Jerusalem gehen? Wir können doch Gott bei uns auch anbeten. Leider sind bei den Höhen ganz oft auch andere Götter mit reingekommen, was uns eine Warnung sein soll. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, jeder Christ ist Tempel des Heiligen Geistes. Aber das kann ganz schnell zu einem falschen, einem sündigen Individualismus führen. Dieser sündige Individualismus, der führt dann dazu, dass wir uns in unserem Herzen auch selber eigene Götter aufbauen. Und sagen, ja, und jetzt sollen wir das so machen, jetzt machen wir es so, jetzt machen wir es so und ach. Diese Sünde, die gefällt mir ganz gut. baue ich mir meinen Gott so wie zusammen, wie er mir passt. Wenn aber wie bei Hiskia eine richtige Umkehr kommt, dann entfernen wir diese Höhen. Dann sagen wir, ich gehe nicht mehr dorthin, wo es mir selber passt, wo ich mir selber meinen Gott zusammengebaut habe, sondern ich gehe dorthin, wo Gott mir tatsächlich die Dinge gibt. Dass ich tatsächlich sage, Jesus selber ist der Tempel. Bei Jesus alleine finde ich das, was ich brauche. Dass ich nicht mehr mit anderen Göttern Tischgemeinschaft habe, wie auch immer das jetzt ablaufen kann, habe ich mir nicht großartig überlegt, sondern dass wir an seinen Tisch kommen. Das haben wir jetzt hier nicht in in diesem Buch. Im 2. Chronik aber, da haben wir es ganz klar, Hiskia führt das Passa wieder ein. Und ist der allererste, der das Passa feiert. Er wird nur von seinem Urenkel Josia überboten da drin. Und ansonsten ist tatsächlich alles passt wunderbar. Er bringt alles, und er bringt das Passamahl auch wieder zurück. Das Passamahl ist ein Bild für das Abendmahl. Nicht nur ein Bild, es ist das Vorbild. Wenn wir eine Erweckung haben, dann merkt man ganz oft wieder, wie den Leuten wieder ganz wichtig wird, an Gottes Tisch zu kommen. Dass sie nicht sagen, ach ja, das mache ich dann irgendwie mal. Oder ich möchte, dass es was Besonderes ist, deswegen mache ich es nicht so oft. Nein, Hiskia hat gesagt, das machen wir jetzt wieder. Es ist nicht mehr einfach nur etwas Besonderes, es wird wieder gemacht, weil wir uns nämlich daran erinnern, was er für uns getan hat. Also, und jetzt entfernt das Bild der Aschera und zerschlägt die eiserne Schlange von Mose. Also 4. Mose 21. Das ist die Geschichte, wo die Israeliten schon fast im Heiligen Land waren. Und dann haben sie rumort und gemurrt und gebruddelt. Und Gott hat ihnen feurige Schlangen geschickt ins Lager. Die sie gebissen haben, sie sind davon gestorben. Und sie haben gesagt, okay, wir haben Mist gebaut. Bitte, Mose, schrei für uns zu Gott. Hat er gemacht. Und Gott hat nicht die Schlangen weggenommen. Er hat ihnen eine weitere Schlange gegeben. Auf einem Pfahl, oder vielleicht sogar an einem Kreuz, aufgerichtet. Und wer diese Schlange anblickt, der soll leben. Also nicht irgendwelche großartigen Sachen, jetzt musst du dieses Gegengift einnehmen, jetzt musst du all diese vielen Sachen machen, sondern einfach nur, blick die Schlange an. Und das hat gereicht. Wer gesagt hat, das ist mir zu einfach, der ist gestorben. Wer gesagt hat, okay, das ist so einfach, das kann ich als ganz normaler Mensch machen, das kann sogar ein kleines Kind, und hat hingeblickt, der ist am Leben geblieben. Und Jesus nimmt das später auf in Johannes 3. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So, aber wie wir Menschen so sind, wir können solche Dinge, die an Gottes Verheißung erinnern, die können wir wunderbar zu Götzen machen. Und plötzlich haben sie der Schlange geräuchert und nicht verstanden, dass die Schlange nur von Gott als Bild war für den, der ultimativ für sie zur Sünde werden sollte. Der ultimativ geopfert werden sollte, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Und das kriegen wir auf alle möglichen Weisen auch wieder hin. Sogar das, also wenn wir alles entfernen, kann uns das wieder zum Götzen werden, wenn wir sagen, der Raum muss komplett blank sein. Also wie das in der reformierten Kirche passiert ist, die haben alles blank gemacht und selbst das kann uns zum Götzen werden, weil wir dann mitunter sagen, nur so geht's. Nein. Kommt ein weiterer schöner Vers über Hiskia, 18,5. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nicht nach ihm war, noch vor ihm gewesen ist. Auch nochmal so ein wunderbares Zeugnis über Hiskia. Er vertraute dem Herrn. Das Wort, das hier steht für Vertrauen, ist übrigens nicht das gleiche Wort, das wir für Glauben haben. Das gibt es ja auch, dass ganz oft Glauben und Vertrauen gleichgesetzt werden. Das Wort hier im Hebräischen heißt Batach. Das kommt zum Beispiel im Psalm 13, Vers 6 vor, wo David erstmal 5 Verse lang darüber klagt, wie er sich von Gott verlassen fühlt. Und dann sagt er, Va'ani b'chasecha v'tachti. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Ich vertraue darauf, dass du gnädig bist. Ich verlasse mich komplett darauf. Das ist meine Zuversicht. Damit kann man es auch übersetzen. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, wenn wir in Hebräer 10 gucken, Vers 35. Der schreibt, wahrscheinlich Paulus, darum werft euer Vertrauen nicht weg. Werft eure Zuversicht nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Die Zuversicht darauf, dass Gott handeln wird für uns, dass er eigentlich schon in Jesus am Kreuz alles getan hat und dass er auch weiter für uns handelt, dass er uns im Glauben durchbringt. Das ist hier gemeint bei Hiskia. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Er hat sich komplett darauf verlassen, was Gott für ihn tut. Und darum ist es so nett, dass hier eben der Herr, Gottes Name erwähnt wird, also der Gott Israels, der Bundesgott, und dann extra nochmal der Gott Israels. Das ganz klar ist, hier geht es um keinen anderen Gott als um den Gott, der Israel damals aus Ägypten befreit hat. Sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nicht nach ihm war, noch vor ihm gewesen ist. Also der Einzige, der in gewisser Weise gleich war, war Hiskia. Josia, also sein Urenkel, von dem wird es auch nochmal in anderer Weise beschrieben, dass er Gott gesucht hat wie keiner vor ihm. Aber beide haben es auf unterschiedliche Weise gemacht. Aber er war eben vor allem so wie keiner vor ihm. Die anderen haben schon irgendwie eine Umkehr gesucht, aber Hiskia hat sich ganz und gar daran gehangen. Dann heißt es nämlich im nächsten Vers, er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab. Und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. Geboten hatte. Dieses Dranhängen, das ist so wunderbar. Da fällt mir jetzt gerade ein nicht-biblisches Beispiel ein, aber das hat einen biblischen Hintergrund. Martin Luther hat mal gesagt, wir sollen uns einfach bloß an Jesus festklammern. Das ist das Wort harren. Also auf ihn harren, an ihm festklammern, und wenn Jesus dann in den Himmel hineinkommt und der Vater sagt, ja, was ist das denn? Ach so, das ist der Luther, der hängt so an mir. Lass ihn ruhig mit hinein. Das sollen wir machen. Wir sollen an Gott hängen, auch wenn uns die Leute dafür manchmal für bescheuert erklären, wenn sie sagen, du bist da fast schon in einer Sekte drin. Lass uns dran hängen. Und nicht davon abweichen. Also, das kriegen wir natürlich nie zu 100% hin. Auch bei Hiskia ist das klar. Also als Bild für Jesus ist er natürlich da noch mal mehr, dass Jesus natürlich überhaupt nicht abgewichen ist. Aber dass Hiskia, so gut es ihm möglich war, gesagt hat, ich halte mich an Gottes Wort. Ich nehme Gott fürs Wort für bare Münze und ich sage, okay, das sagt er mir, also halte ich mich dran. Das sagt er mir, also tue ich's. Auch wenn das völlig bescheuert wirkt. Also, ein Beispiel wäre jetzt, dass man sich nicht ritzt für die Toten. Das wäre jetzt 5. Mose 13. Oder was, 14? Ach, müsste ich nachgucken. Also 13 oder 14 in 5. Mose. Warum? Weil das ein heidnisches Ritual ist. Und Gott seinem Volk sagen möchte, ihr sollt euch nicht so ritzen wie die Leute, weil ihr doch eine Hoffnung habt über den Tod hinaus. Und wenn bei uns jemand stirbt, in der Familie, im Bekanntenkreis, der aber zu Jesus gehört hat, dann sind wir mitunter eben auch todtraurig. Aber wir haben etwas viel Größeres als die Welt. Wir haben eine Hoffnung, die über diesen Tod hinausgeht. Das ist nicht logisch und wir möchten eigentlich total am Boden zerstört sein, todtraurig über das, was passiert ist. Aber Gott sagt, ritz dich nicht, mach es nicht wie die Welt, sondern was sollst du tun? Freu dich, dass du zu mir gehörst. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und der Herr war mit ihm. Und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Wunderbares Beispiel für das, was in Psalm 1 erwähnt wird. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn, an der Tora des Herrn, an seine Anweisungen, also an den 5 Büchern Mose, und sinnt über dem Wort Tag und Nacht. Dieses Wort für sinnen ist das gleiche Wort wie wiederkäuen. Der ist wie ein Baum gepflanzt in den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht, und was er tut, das gerät wohl. Psalm geht noch ein bisschen weiter. Also, wer sich an Gottes Wort hält, wer sagt, okay, ich kau mir das durch, ich nehme das ganz in mich auf und wende das auf mich an. Ich nehme das für mich komplett persönlich in Anspruch und sage, was bedeutet das für mich? Und dann handle ich danach. Für den gibt es die Zusage, was er macht, das gerät wohl, oder hier bei Hiskia, alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Nochmal überboten von Jesus, der sich halt wirklich zu 100% an das Gesetz gehalten hat. Der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Und das Tolle ist, da wo wir eher sind wie Hiskia, wo wir sagen, okay, wir schaffen es ja doch nicht komplett. Da dürfen wir die Zusage haben, dass wir in Jesus Christus sind. Und in Jesus, da haben wir alles, was Gott uns versprochen hat. 2. Korinther 1, Vers 20, in Jesus ist auf alle Gottes Verheißungen das Ja. In Jesus, das heißt, ich bin ja, wie ich in der Arche bin. Wie ich in der Arche drin bin, das Gericht kommt von draußen, trifft mich aber nicht. Aber in der Arche habe ich alles, was ich an Versorgung brauche. Wie ich im Haus der Rahab bin, um mich herum ist das Gericht, aber drin habe ich alles, was ich brauche. Wie ich im Heiligtum bin, der Ort, an dem Gott versprochen hat, dass sein Name dort wohnt. Dort, wenn ich dort drin bin. Oder wenn Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, so richtig ernst, dann dürfen wir erleben, dass unser Leben Erfolg hat. Dauert manchmal. Also, auch als Abraham dann den Glauben hatte und zu Sarah ging und sie schwanger wurde, hat es ja nochmal 9 Monate gedauert, bis er Isaak im Arm halten konnte. Aber es hat funktioniert. Da funktionieren Dinge, die wir nicht für möglich halten, aber die Gott versprochen hat. Und er wurde abtrünnig von König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. Das war ja unter Ahas, dem König von Hiskia, passiert. Der hat sich an den König von Assyrien gehängt, um von Aram und Israel verschont zu bleiben. Obwohl ihm Jesaja gesagt hat, vertrau einfach auf Gott. Hat er aber nicht gemacht. Und jetzt sagt aber Hiskia, ich werde wieder abtrünnig von dem. Ich möchte nicht mehr Tribut zahlen für etwas, was mein Vater verbockt hat. Also ich will nicht mehr in den alten Sünden hängen, aber ich will auch nicht mehr die alten Altlasten haben. Das haben wir manchmal, dass wir sagen, okay, weil das in vorherigen Generationen passiert ist, darum passiert uns jetzt das Schlimme. Nein. Also nur, wenn wir es weiter annehmen. Aber nur, weil meinen Vorfahren was passiert ist, was völlig normal ist, in gewisser Weise. Also, dass sie eben Tribut zahlen müssen dem König von Assyrien. Auf irgendeine Art und Weise. Da heißt das doch noch lange nicht, dass ich das machen muss. Warum? Weil ich mich an Gott halte. Weil ich sage, ich hab ihn wieder komplett eingesetzt in meinem Leben. Der ist wieder komplett Herr. Und wenn er der König ist, wenn ich weiß, dass er ultimativ auf dem Thron sitzt, warum soll dann noch der König von Assyrien als Bild für den Teufel in meinem Leben auf dem Thron sitzen? Warum soll ich mir das Unrecht gefallen lassen, das mir der Teufel weiter tut? Es gibt Punkte, an denen wir sagen müssen, okay, das ist wie es ist, aber es gibt viel zu viele Punkte, an denen wir es tun, obwohl wir es nicht sollten. Und an dem Punkt dürfen wir tatsächlich sagen, hier geschieht mir Unrecht, hier mache ich mich unabhängig vom König von Assyrien, auch wenn das zu Kämpfen führt, wie wir gleich noch sehen werden. Er schlug auch die Philister bis nach Gaza bis nach Gaza und seinem Gebiet, von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Also im Norden und im Süden schlägt er die Feinde zurück. Wenn wir uns an Jesus halten, an sein Wort und uns damit bewusst sind, dass er ja alles getan hat und dass wir in seinem Sieg vorangehen, dass Gott uns all das, was Jesus getan hat, anrechnet, dann können wir vorangehen und können Siege erringen, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Wir können uns von Assyrien lossagen und wir können die Philister besiegen. Wir können dort, wo der Teufel unser Leben bedrängt, es wieder zurückholen. Im vierten Jahr Hiskias, des Königs von Juda, das war das siebente Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, zog Salmanasser, der König von Assyrien, herauf gegen Samaria und belagerte es. Und nahm es ein nach 3 Jahren im sechsten Jahr Hiskias, das ist im neunten Jahr Hoscheas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen. Und der König von Assyrien führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Fluss von Gossan, und in den Städten der Meder, weil sie nicht gehorcht hatten der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und seinen Bund übertreten hatten und alles, was Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Sie hatten nicht gehorcht und nicht danach getan. Nochmal als kompletter Kontrast zu dem, was Hiskia getan hat. Und Israel, das Nordreich, hat die Konsequenz tragen müssen und mussten raus aus dem verheißenen Land, was ein Bild ist für das geisterfüllte Leben. Dort, wo wir Gottes Wort verlassen, wo wir Jesus verlassen, da müssen wir raus aus dem, da werden wir beschnitten mit dem Ganzen, was wir eigentlich haben wollten oder was wir haben sollten und verlieren es. Gott kann uns trotzdem immer wieder zurückbringen, aber es ist die Warnung, dass wir rausgeschmissen werden. Habe ich beim letzten oder vorletzten Mal dazu erzählt, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war das letzte Mal. So, jetzt muss Hiskia allerdings auch die Konsequenzen tragen, dass er sich lossagt, denn der Teufel gibt natürlich nicht auf. Da, wo wir sagen, ich gehöre nicht mehr zu dir, da sagt er, ja, das hättest du wohl gern. Weil er sich sagt, ich bin stärker als du. Und das stimmt. Der Teufel ist stärker als wir. Und er kommt an und greift uns an und möchte uns wieder zurückholen in seinen Machtbereich. Aber das Gute ist, wir haben Jesus nicht nur auf unserer Seite, wir haben ihn in uns. Und 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es, größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Und jetzt kriegen wir eine Geschichte mit, wie wir sicher sein können, dass wir den Sieg davon tragen. Dass der Teufel eben sich nicht das einfach nur gefallen lässt, dass wir uns von ihm lossagen, dass wir andere von ihm losziehen wollen, aber dass wir ganz klar sagen können, da gehen wir Gottes Weg, da sagen wir, Israel soll sich selbst regieren, soll selber den König haben, soll alle Schätze für sich behalten und nichts an den Teufel abgeben müssen. Also wo die Gemeinde sich sagt, wir geben Gott die Ehre und der Teufel kriegt nichts davon. Da möchte er natürlich zuschlagen. Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assyrien nach Lachisch und ließ ihm sagen: Ich habe Unrecht getan, zieh weg von mir. Was du mir auferlegst, will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia dem König von Juda 300 Zentner Silber auf und 30 Zentner Gold. Erstmal gibt Hiskia dem Druck nach. Und er sagt, ah, Entschuldigung. Und das machen wir auch gern. Wir sagen, oh ja, oh, nee, tut mir leid, ja, irgendwie hast du ja doch recht. Ich habe Unrecht getan. Ja, wir sündigen. Aber dann geben wir dem Teufel wirklich noch so weit recht, dass wir sagen, ja, jetzt kann ich die Schätze nicht behalten, die mir Gott gegeben hat. Und treten es an ihn ab. In der Welt hat der Teufel ein gutes Recht dafür. Aber wir sind nicht mehr Teil der Welt. Wir sind Teil des Königreichs Gottes. Und da hat er das Anrecht nicht mehr. Also, eigentlich hätte Hiskia an dem Punkt schon sagen sollen, mach ich nicht. Soweit war er noch nicht, soweit sind wir auch oft noch nicht, dass wir dann doch dem Teufel wieder Zugeständnisse machen und sagen, okay, nimm das und lass mich in Frieden. Aber der Teufel gibt natürlich nicht Ruhe, der König von Assyrien gibt auch nicht Ruhe, denn er möchte mehr. Also, so gab Hiskia all das Silber, das ich im Hause des Herrn und in den Schätzen des Hauses des Königs fand. Zur selben Zeit zerbrach Hiskia, der König von Juda, die Türen am Tempel und des Herrn und das Goldblech, das er selbst hatte darüber ziehen lassen, und gab es dem König von Assyrien. Dazu kommen wir bei 2. Chronik ein bisschen mehr. Aber er gibt tatsächlich auch weg von den Schätzen, die er eigentlich hat. Aber im Gegensatz zu seinem Vater kriegt er den Sieg trotzdem. Warum? Weil er sich letztlich doch an Gott hält. Weil er darauf hört, was Gott ihm sagt. Also, der König von Assyrien möchte jetzt halt ein Exempel statuieren und sagen, ja, das hast du zwar gemacht, aber. Und dann heißt es jetzt, ab Vers 17, und der König von Assyrien sandte den Tartan und den Rabscharis und den Rabschake von Lachisch zum König Hiskia mit großer Heeresmacht nach Jerusalem, und sie zogen hinauf. Und als sie hinkamen, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teiches, der an der Straße bei dem Acker des Walkers liegt. Das ist übrigens der Punkt, an dem Jesaja Ahas begegnet war. Also, Lachisch ist schon eine Stadt in Juda. Er hat also eigentlich schon bekommen, was er sollte, sagt sich aber, macht nichts. Da, wo wir dem Teufel Zugeständnisse machen, greift er trotzdem weiter an. Also, warum machen wir dem Teufel überhaupt Zugeständnisse? Weil wir dumm sind. Und da ziehe ich es weiter von Lachisch Richtung Jerusalem. Das Interessante ist, das beschreibt der König tatsächlich selber, der König von Assyrien, Tiglath-Pileser müsste es sein, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Auf alle Fälle, der beschreibt das. Ich habe Lachisch eingenommen, die und die Städte auch eingenommen, und Hiskia schloss ich ein wie einen Vogel im Käfig. Woraufhin dann diverse Theologen sagen, seht ihr, er hat auch Jerusalem erobert. Nein, das steht da nicht. Das hat der König nicht geschrieben. Warum? Weil er demnächst eine Niederlage erleiden wird. Aber das kann man ja nicht zugeben. Das einzige Buch, das im Nahen Osten geschrieben wurde, das auch militärische Niederlagen beschreibt, ist die Bibel. Wo Gott ganz klar sagt, so, und da hat mein Volk Mist gebaut. Und da müssen sie jetzt die Konsequenzen tragen. Da haben sie Niederlagen eingesteckt. Also, und sie riefen nach dem Könige, also diese drei Leute, die hingesandt wurden. Da kamen zu ihnen heraus der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schefner und der Kanzler Joach, der Sohn Asaphs. Und der Rabschake sprach zu ihnen: Sagt doch dem König Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Das Wort für Vertrauen, das ihr hier nimmt, ist genau dasselbe Wort, das in Vers 5 schon war. Also, was ist das für ein Vertrauen, was für eine Zuversicht, die du da hast auf einen Gott, den du nicht siehst? Wie bescheuert ist das denn aus Sicht der Welt? Aber das sagt der Teufel uns dann gerne auch, Sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich? Du vertraust da auf einen Gott, der dir nur sein Wort gibt, einen Gott, den du nicht siehst, wo du nichts anfassen kannst davon. Was für ein Vertrauen ist das? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Der Teufel kommt an und sagt, sollte Gott gesagt haben. Das ist das eine, was er sagt. Er macht schon mal das Wort Gottes madig. Und irgendwann sagt er, ach, das sind doch nur Worte, Schall und Rauch, Taten zählen. Es stimmt in gewisser Weise auch schon. Aber der Teufel lässt da weg, dass Gott auch immer tut, was er sagt. Bloß die Zeit zwischen dem, wann Gott es gesagt hat und dem, wann er es einhält, die nutzt der Teufel gern. Und sagt mal, guck mal, Gott hat dir das versprochen. Aber er macht ja nichts. Und hier zeigt er denn eben, ich habe schon komplett ganz Juda eingenommen. Dein Gott hilft dir doch gar nicht, obwohl er das doch zugesagt hat. Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Der Teufel kommt an und sagt, du kommst mir bei mir mit dem Wort Gottes an. Glaubst du, das hilft gegen mich? Und wir können Jesu Versuchung an heranziehen und sagen, ja. Wir können Epheser 6 ranziehen und sagen, ja, das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Wir können Hebräer 4, Vers 12 ranziehen und sagen, ja, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Eine mächtige Waffe, gegen die der Teufel keine Macht hat, wenn wir uns dem Wort Gottes unterordnen. Aber das möchte er uns natürlich madig machen, weil er weiß, das funktioniert nicht. Da, wo der Feind weiß, diese Waffen kann man gegen mich verwenden, da fängt er alles Mögliche an, um den Leuten diese Waffen wegzunehmen. Also wo immer wir sehen können, dass der Mächtige den Leuten die Waffen wegnimmt, da wird es schwierig. Das haben die Nazis übrigens gemacht. Die haben den Deutschen gesagt, zu eurer eigenen Sicherheit gebt eure privaten Schusswaffen auf. Und dann kam die Schutzstaffel. Die einzigen, die bewaffnet waren, waren die von der Partei Abgesegneten. Und so, also die Deutschen haben, wir Deutschen sind leider schon so, dass wir gerne einfach bloß allem folgen. Aber an dem Punkt waren es halt noch so, okay, jetzt seid ihr soweit gefolgt und jetzt kann ich euch noch besser unterdrücken. Und das machen wir beim Teufel auch gern. Wir werfen das Wort Gottes hin und sagen, ja, nö, mach ruhig, ist in Ordnung. Ja, was ist das Wort Gottes schon? Das ist eine mächtige Waffe. Aber wenn wir nicht wissen, dass sie so mächtig ist, dann benutzen wir sie auch nicht. Der Rabschake sagt weiter, auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abtrünnig geworden bist? Sieh, du verlässt dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab, auf Ägypten, der jeden, der sich darauf stützt, in die Hand dringen und sie durchbohren wird. So wird das, so ist der Pharao oder König von Ägypten für alle, die sich auf ihn verlassen. Also Hiskia hat wahrscheinlich so im Hintergrund noch gehabt, ja, vielleicht kann ich Ägypten mir noch zu Hilfe holen. Jesaja hat dann schon gesagt, nee, nicht Ägypten, verlass dich auf Gott. Aber Ägypten ist wenigstens noch etwas, das man sieht. Und dann kommt er aber tatsächlich in Vers 22, oder wollt ihr zu mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Wie bescheuert seid ihr denn? Ist er denn nicht, er ist denn nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia entfernt und zu Juda und zu Jerusalem gesagt hat, nur vor diesem Altar, der in Jerusalem ist, sollt ihr anbeten. Also warum verlasst ihr euch so sehr darauf, was Jesus getan hat, dass ihr wirklich sagt, okay, nee, wir machen jetzt ganz ernst, wir kommen wieder nur ganz an Jesu Tisch, wir verlassen uns darauf, wir gehen nicht in unsere eigenen Versammlungen, wir kommen in die Versammlung Gottes. Warum macht ihr das denn? Habt ihr nicht viel mehr Stärke, wenn ihr ihn auch vor Ort anbetet? Wenn ihr euch nicht was Eigenes zurechtbaut? Nein. Das, was uns so logisch erscheint, dass ich mir Gott in meiner eigenen Logik zusammenbauen kann und alles Mögliche, in ihn in meinem eigenen Herzen nur für mich anbete, das reicht nicht. Aber der Teufel möchte dann gerne sagen, ist das nicht eigentlich bescheuert, dass du jetzt all die vielen Möglichkeiten, wie du Gott auf ganz andere Weise anbeten kannst, ganz kreativ, die halt auch dein eigener Gott zusammenbaust, Ist das nicht viel effektiver? Guck mal, all das ist weg und was hast du jetzt nicht alles verloren? Und das ist eben oft auch das Problem, dass wir erstmal dann doch noch auf dem Rückzug sind, wenn wir uns auf Gott verlassen. Also es sieht so aus, als wären wir auf dem Rückzug, weil der Teufel erstmal mit voller Wucht angreift und wir nicht auf diese Wucht gefasst sind. Und dann macht er uns eben wieder den Altar in Jerusalem, den Tempel, also Jesus selber, madig und sagt, warum verlässt du dich auf Jesus? Was hat Jesus schon für dich getan? Ja, das Kreuz damals, okay, aber für diese Situation jetzt? Bitte, wie soll er dir denn da helfen? Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben. Ob du Reiter dazu stellen kannst? Willst du denn zurücktreiben, auch nur einen der geringsten von meines Herrn Untertanen? Und du verlässt dich auf Ägypten und der Wagen und Gespanne willen. Meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen, dass ich diese Städte verderbe? Der Herr hat's mir geboten. Zieh hinauf in dieses Land und nimm es ein. Also, zum einen, guck mal, wie schwach du bist. Ich gebe dir 2000 Rosse. Du hast nicht mal die Reiter dafür. Und du bildest dir ein, mit deinen popligen Kräften könntest du gegen mich standhalten. Das stimmt. Gegen den Teufel haben wir keine Chance, wenn wir uns allein gegen ihn aufstellen. Und wenn wir uns dann auch noch auf Ägypten verlassen, wieder auf die Welt, haben wir auch keine Chance darauf. Und dann ist er ganz dreist und sagt, ich bin doch im Auftrag des Herrn losgezogen. Und ich habe keine Ahnung, ob tatsächlich irgendwo etwas kam, wo der König gesagt bekommen hätte, im Auftrag Gottes, dass er losziehen sollte. Aber im Endeffekt ist das eine Lüge, die er hier loslässt. Und woher wissen wir, dass es eine Lüge ist? Weil Gott nicht mit dem Heiden kämpft, wenn er gegen Israel kämpft, solange sich Israel zu Gott hält. Wir haben später bei Nebukadnezar, der tatsächlich im Auftrag Gottes loszieht. Und die Assyrer sind ja auch in einer gewissen Weise im Auftrag Gottes losgezogen, um Israel zu vernichten oder zu besiegen. Aber Juda hält sich jetzt gerade an Gott. Und da, wo wir uns an Gott halten, da können wir wissen, das ist eine Lüge, dass der Teufel im Auftrag Gottes loszieht. Er holt sich die Erlaubnis von Gott, wie er es bei Hiob gemacht hat. Dass Gott sagt, okay, du darfst dies und das und jenes ihm tun, aber nicht mehr. Aber der Teufel möchte uns trotzdem gerne noch mehr abtrünnig machen. Da sprachen Eliakim, der Sohn Hilkias und Schäfner und Joach zum Rabschake, rede mit deinen Knechten Achamäisch, denn wir verstehen's und rede nicht mit uns Hebräisch vor den Ohren des Volks, das auf der Mauer ist. Also, er spricht tatsächlich die Sprache des Volkes, um alle zu demoralisieren. Und zu sagen, guck mal, das bringt euch doch gar nichts. Und die sagen, ja komm, jetzt red wenigstens Aramäisch, sei so nett und sprich eine Sprache, die das Volk nicht versteht. Aber natürlich kommt der Teufel immer auf die unfaire Weise an. Aber der Rabscharke sprach zu ihnen, hat mich denn der Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede? Oder nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, dass sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Herrn saufen. Also, wenn ich mir das genau angucke, nö, du bist nicht dafür gesandt worden, du bist nicht gekommen und hast gesagt, bring mir den König. Der ist nicht gekommen und jetzt auf einmal wechselst du die Strategie. Und was heißt es hier, ihren eigenen Mist fressen und ihren eigenen Herrn saufen? Ich hungere euch komplett aus, dass ihr die widerlichsten Sachen essen müsst, damit ihr wenigstens noch irgendwie am Leben bleibt. Das droht uns der Teufel auch an, wo wir denken, jetzt ist alles verloren. Und darauf sollen wir nicht hören. Da trat der Rabschake hin und rief mit lauter Stimme auf Hebräisch und sprach, Hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König. Lasst euch von Hiskia nicht betrügen, denn er vermag euch nicht zu erretten aus meiner Hand. Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten. Auf den Herrn, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien. Schließt Freundschaft mit mir und kommt zu mir heraus. So soll jedermann von seinem eigenen Weinstock und seinem Feigenbaum essen und von seinem Brunnen trinken, bis ich komme und euch hole in ein Land, das eurem Land gleich ist, darin Korn, Wein, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind. Dann werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er spricht. Der Herr wird uns erretten. Er ist richtig, richtig dreist. Und sagt, er lügt. Das macht der Teufel dann gerne, wenn es richtig ins Eingemachte geht. Und dann zeigt, du wirst sterben, wenn du dich auf Gott weiter verlässt. Verlass dich doch nicht auf Gott. Vertrau mir. Das macht er mitunter auf eine sehr subtile Weise. Da müssen wir wirklich das Wort Gottes kennen, damit wir es dann hinkriegen, dass wir uns nicht betrügen lassen. Und er sagt, ich gebe dir das alles. Das ist das, was der Teufel in seiner Versuchung zu Jesus gesagt hat. Er hat ihm alle Königreiche der Welt gezeigt und gesagt, das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Halte dich nicht an Gott. Halte dich nicht daran, dass gesagt wird, Gott wird helfen. Sondern verlass dich auf mich, den Feind. Und ich gebe dir alles, was dein Herz begehrt. Und das kann der Teufel, weil er der Fürst dieser Welt ist. Der hat all die Dinge, die er mir geben kann. All die Dinge, die mir Gott auch versprochen hat. Aber die sind plötzlich ganz woanders. Die sind nicht mehr im Geist Gottes. Die sind in seinem Reich, sodass er mich damit kaputt machen kann. Und sagt, du wirst da nicht sterben, du wirst leben. Und dann sagt er, haben etwa die Götter der anderen Völker ihr Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim, von Chena, von Ava? Wo sind die Götter des Landes Samarien? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? Wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, das allein der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte? Und an dem Punkt hat er verloren. Also, stimmt, all die anderen Götter können nicht helfen. Alles, was ich mir selber aufbaue, wo ich sage, oh, das kann mir irgendwie helfen, dieser Talisman und so weiter, ist nichts im Vergleich zur Macht des Teufels. Aber an dem Punkt, wo er sagt, wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand gerettet hätte, dass allein der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte. Also bitte, wenn es all die anderen Götter nicht können, dann kann es doch euer Gott auch nicht. Das möchte uns der Teufel immer wieder einreden. Gott kann das nicht. Verlass dich ruhig auf meine Methoden. Also ganz gleich, was dein Problem ist. Verlass dich auf meine Methoden, auf die Weltmethoden. Verlass dich nicht darauf, was Gott sagt. Der kann dir doch nicht helfen. Das sieht man doch gar nicht. Und an dem Punkt lässt er den lebendigen Gott und an dem Punkt hat er verloren. Wenn wir ihn nicht gewähren lassen. Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts, denn der König hatte geboten, antwortet ihm nichts. Mit dem Teufel zu streiten bringt nichts. Das Einzige, was wir ihm entgegenhalten können, ist Gottes Wort. Aber das Wort nur in dem Sinn, dass ich sage, so steht es geschrieben und daran halte ich mich. Und wenn der Teufel dann wieder ankommt, komme ich mit dem gleichen Wort wieder an, so steht es geschrieben und daran halte ich mich. Ich halte mich daran, dass Gott allein retten kann. Und wo rettet er? In seinem Sohn Jesus. So kamen der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias und der Schreiber Schäfner und der Kanzler Joach, des Königs der Sohn Asaphs, zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern und sagten ihm die Worte des Rabschake an. Ich mache das nächste Kapitel nicht mehr. Das heißt, die Rettung müsst ihr nachlesen und auf nächstes Mal warten. Da ist die Moral ziemlich am Ende. Nachdem der Feind mit seiner Rede angekommen ist, haben sie ihre Kleider zerrissen. Das heißt, sie sind in Trauer. Sie trauern über das, was ihnen passiert. Warum? Weil sie denken, jetzt ist alles verloren. Da kommen sie. Für uns, wir wissen, dass es nicht so weit ist. Wir wissen, das, was Hiskia gesagt hat, verlasst euch auf den Herrn, euren Gott. Aber das müssen wir halt annehmen im Glauben. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass wir es annehmen dürfen im Glauben. Dass auch da, wo der Teufel uns angreift, wenn wir uns auf deine Seite stellen und uns sagt, ihr verliert alles, kommt zu mir und ihr werdet leben und ihr bekommt das alles. Dass wir sagen, nein, wir vertrauen auf Gott. Wir vertrauen darauf, dass er in Jesus uns alles gibt. Und auf keine andere Weise. Auch wenn wir erst wie die Verlierer aussehen. Wir dürfen lernen an der Geschichte Hiskias, jetzt und beim nächsten Mal, dass wir mit dir auf der Siegerseite stehen. Auch wenn es nicht so aussieht. Hilf du uns dabei. In deinem Namen. Amen.